Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Hallöchen zu einer neuen Folge Family Fatal. Und bevor es zu unserem heutigen Gast geht, möchte ich natürlich erstmal mich erkundigen, wie es meinem Bruder Philo geht, der heute in der Besenkammer sitzt. Philo, was machst du denn da?
Ja, das nennt man Einsatz nämlich. Ich bin eigentlich gerade arbeiten, habe das natürlich alles abgeklärt, ist ja alles offiziell, aber damit ich ein stilles Örtchen hier habe, bin ich einfach um die Ecke ins Lager und bin jetzt von wundervollen Sachen umgeben. Bisschen wie Harry Potter unter der Treppe, sehr schön. Ja, hier aus München, ne? Deswegen ja auch die Tonqualität vielleicht ein bisschen schlechter.
München.
Ja, München, ne? Meinerseits. Ich hoffe natürlich, dass sie ausreichend ist. Und sonst geht's mir eigentlich blendend. Ne? Ich hoffe dir natürlich auch, Hugo.
Ja, mir geht's auch blendend. Wir hören uns dadurch, dass du ja momentan in München bist und da ein Praktikum machst, nicht mehr so viel. Dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer oder der Hörerin ist bestimmt auch aufgefallen, dass deine Tonqualität nicht so geil ist wie meine, weil du eben momentan dann remote aufnimmst und dann jetzt wie hier gerade im Lager sitzt.
Genau.
Das war nur als kurze Einordnung. Aber Philo, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zu unserem Gast. Ne?
Ja.
Ich fange mal an, denn in der heutigen Folge ist Tobias Schiegel am Start, der, glaube ich, in einem Bereich tätig ist, in dem ich mich gar nicht auskenne. Und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, du auch nicht, nämlich Pferde. Genauer gesagt Islandpferde. Der hat sogar ein eigenes Islandpferd, das heißt Dragur, und betreibt einen eigenen Streamingdienst namens Easyflix. Und auf der Plattform gibt es dann halt Tipps, Reportagen, Berichte rund ums Thema Islandpferde.
Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Also Pferde an sich natürlich ein Riesenthema für mich, aber Islandpferde, da bin ich eben dann nicht so bewandert.
Ja,
hast du die wichtigste Frage gestellt? Hat der Gute ein Wendy-Abo?
Oh nee, habe ich nicht gefragt. Aber bestimmt. Also wer was mit Pferden zu tun hat, der muss ja zwangsläufig ein Wendy-Abo haben. Es geht ja gar nicht anders.
Ja, genau. Das ist ungefähr so viel, wie ich über das Thema weiß. Aber zur restlichen Folge, ihr habt ja viel über die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater auch gesprochen. Und Tobias hat ja erwähnt, dass er heute insbesondere auf seine Kinder- und Jugendzeit anders zurückblickt und diese jetzt anders wahrnimmt, als er es zur damaligen Zeit getan hat. Da habe ich mich direkt gefragt, Hugo, was denkst du in 20 Jahren, wie blickst du auf diesen Podcast zurück?
Ja, erstmal noch zu Tobias und seinem Vater. Wir haben dann später auch noch darüber gesprochen, also wie die Beziehung allgemein zu seinem Vater war, denn der hat auch noch Demenz bekommen. Und Krankheiten sind ja immer beschissen und gerade auch Demenz stellt sich dann ja vor Herausforderungen und Schwierigkeiten, die eben Tobias und dann seine Familie bekommen haben. Und das war auch Teil unseres Gesprächs und da kann man auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass es dann am Ende, obwohl es echt eine schwierige Zeit war, noch ein versöhnliches Ende genommen hat. Und um auf deine Frage zurückzukommen, das ist eine sehr interessante Frage. Also kannst du gar nicht einschätzen. Also entweder sagst du, boah, für so ein erstes Projekt war das richtig cool, oder du denkst, oh, gut, dass da jetzt ein bisschen Zeit drüber gewachsen ist. Aber das kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen.
Hugo, falsche Antwort. In 20 Jahren, das Ding läuft nämlich noch.
Ach so, du meinst, dann machen wir noch. Auch wäre eigentlich geil, ne? Wir beide hier noch.
Ja, riesig ist es bis dahin auf jeden Fall. Aber sonst noch zur Folge. Ihr habt ja auch über Hate Speech gesprochen. Und der Tobias hat seinen Umgang darüber uns mitgeteilt, über Hass im Netz. Und das ist auch einer der Gründe für seinen Burnout war.
Absolut. Und wir hatten echt eine Pickepackevolle, denn wir haben uns auch noch über Glauben unterhalten. Und deswegen, Philo, können wir eigentlich sagen, dass wir diesmal unserem Namen Family Fatal wirklich gerecht geworden sind.
Ja, ist doch ein Traum, oder?
Weil da war eigentlich alles drin.
Ja, perfekt.
Ja, endlich mal, ne?
Ja. So, jetzt aber noch eine ganz, ganz wichtige Frage.
Mhm, schieß los.
Wieso gab es kein Abschlussspiel?
Ja, das ist...
Ja, wie bei jedem Training, ne? Gibt es ein Abschlussspiel bei uns im Podcast? Wieso diesmal nicht?
Finde ich, das ist ein schöner Vergleich, da muss ich dich loben. Ja, der blieb leider aus. Also ursprünglich wollten wir zwei Wahrheiten eine Lüge spielen. Also ich könnte jetzt anbieten, dass wir das eben schnell spielen. Wobei das natürlich extrem langweilig ist, weil ich glaube, du könntest das sofort auflösen.
Ja, probieren wir doch einfach mal, oder?
Sollen wir mal gucken, wie gut du mich kennst? Jetzt unter Geschwistern, ja, sollen wir mal schauen. Also ich hatte, dass ich mal Fairplay-Spieler des Monats geworden bin. Dann hatte ich, dass ich ein Semester evangelische Theologie studiert habe und dass ich mit 7 Jahren erst gelernt habe, ohne Stützräder Fahrrad zu fahren.
Ja, ich finde, das könnten für mich alles drei Wahrheiten sein. Das ist ein super Ding. gehen wir das mal Punkt für Punkt durch. Fairplay-Spieler des Monats, das ist ja gar nicht so lange her. Ne?
Hm.
Total verdient gewesen auf jeden Fall auch.
Ja, danke.
Riesenaktion.
Ja, komm, hör auf jetzt, komm.
Theologie muss ja eigentlich jeder studiert haben bei uns.
Wurde uns in die Wiege gelegt, ja.
7 Jahren erst gelernt, ohne Stützräder zu fahren. Ja, weiß ich nicht. Also würde ich jetzt einfach mal drauf tippen. Du warst ja super Typ auf dem Laufrad. Da musst du ja eigentlich auch Fahrrad fahren können, finde ich.
Ja,
so würde ich darauf tippen.
Ich habe das in Holland da, in Makkum, weißt du noch, in den ersten Häusern, wo wir mal gewohnt haben, wo diese riesen Ja, das war ja so eine Ovalform, wo du immer auf diesem Schotterweg fahren konntest.
Ja, da gab's doch so einen Hügel immer, so wo wir runtergeschubst wurden, ne?
Ja, da habe ich, obwohl, nee, ich laber gerade Scheiße, da habe ich freihändig fahren gelernt. Also ich konnte schon vorher Fahrrad fahren. Also auf jeden Fall ist das letzte komplett falsch mit 7 Jahren. Und ich glaube, wir hatten auch nie Stützräder. Wir sind damit gar nicht gefahren.
Auch nicht. Vielleicht, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall auch in Holland Fahrrad fahren gelernt.
Also ich habe mich draufgesetzt und konnte das wahrscheinlich direkt, so wie ich mich kenne. Easy.
Ja, bist ja ein Naturtalent, ne? Ja. Aber hast recht, das war jetzt nicht so schwierig, aber natürlich trotzdem ein grandioses Spiel.
Ja, danke.
Ich bin froh, dass wir es gemacht haben.
Würde ich sagen, wir können eigentlich direkt schon in die Folge gehen. Ich möchte noch erwähnen, nächstes Mal gibt es natürlich wieder ein Spiel. Und da ist auch der Vorteil, dass der kommende Gast mir auch mal wieder gegenüber sitzt, was ganz cool ist. Und wenn ihr Bock habt, dürft ihr auch gerne diesen Podcast mal liken oder die Glocke aktivieren oder auch gerne mal weiter sagen, wenn es euch gefällt. Irgendwie, ja, hört da mal rein. Und selbst wenn euch es nicht gefällt, dann sagt den anderen Leuten trotzdem, was sie reinhören sollen.
Ja, und zwar genau so. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Servus Tobias.
Ja, servus Hugo, grüße dich.
Guck mal, jetzt haben wir so schönes Wetter endlich mal wieder, ne? Wo ich auch immer merke, das schlägt brutal auf meine Stimmung aus. Also dieses Gefühl, wenn das Wetter und so geil ist, das macht schon echt was aus. Warst du denn heute schon mit deinem Pferd unterwegs?
Ich war in der Mittagspause kurz unterwegs. Ihr in Bochum habt anscheinend ja demnach auch schönes Wetter. Und ich kam erst für ein paar Tage aus Dänemark zurück und das war eigentlich für mich, ich mag skandinavisches Wetter. Da ist es viel Sturm, es hat auch Sonne und dann war am Strand wieder Wind und dieses. Hier im Schwabenland ist es jetzt gerade echt sehr, sehr angenehm und auch wenn mein Islandpferd etwas schwitzt.
Du magst Sturm?
In der Tat, ich weiß noch nicht, wo ich auf Island war. Das erste Mal stand ich ganz episch draußen in meinem Overall und habe dann rausgeschaut und habe dann so mit diesem Wind ins Gesicht so blasen lassen. Eine Sekunde später kam dann Hagel dazu, dann war es nicht mehr so schön. Aber egal, das tat der Epik keinen Abbruch.
Also du findest, weil ich finde Wind, wenn der so total pfeift und so, finde ich super nervig. Also auch beim Sport oder so, wenn du Fußball spielst oder laufen gehst oder so, da bin ich immer ein Freund davon, wenn möglichst wenig Wind ist. Finde ich aber gut.
Ja, ich meine, wenn du so ein Islandpferd hast, was dann auch, sag ich mal, dir die Mähne so halb ins Gesicht peitscht, wenn du eben töltest, das ist auch nachher meine Frage an dich, denn du wirst ja bestimmt dich vorbereitet haben, wirst wissen, warum man Islandpferd tölten kann. Aber in der Tat, ich mag das.
Das ist aber gemein, weil eigentlich war das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, was ist ein Tölten? Also ich habe den Test jetzt schon verkackt, also ich kann es dir nicht sagen.
Das Schöne ist ja eigentlich, dass ich heute mit dir ja auch einen Podcast habe, ich habe ja unseren gegenseitigen Podcast, heute mit einem Nicht-Pferdemenschen. Wobei eben auch der Inhalt, das ja eigentlich nicht für mich jetzt heute so ausschlaggebend ist. Aber um den Tölt einfach so ganz banal zu erklären, ist es so, wie wenn du gechillt auf dem Sofa sitzt und dann einfach aber die Post abgeht. Also sprich, bei einem Trab hast du immer eine Auf-Abwärts-Bewegung und bei einem Tölt, wir machen das gerne auf den Shows, immer mit einem Bier in der Hand und dann siehst du, das Bier verschüttet nicht. Ne? Und ich als Schwabe mag ja nicht, wenn was verloren geht und ich verliere. Also zeigen wir immer das Bier, dass es eben ganz ruhige Gangart ist. Das heißt, der Rücken des Pferdes ist sehr, sehr ruhig und ich kann dann einfach sehr entspannt sitzen und ja, erlebe dann eigentlich die schönste, weichste Gangart, die es so mit dem Pferd gibt.
Und also ich werde bestimmt ein paar viele dumme Fragen stellen, aber das ist ein Island-Pferd-Ding, das Tölten?
Ja, wir haben den Anspruch, dass wir sagen, das Island-Pferd an sich ist die einzige Rasse, die tölten kann. Es gibt auch noch andere Rassen, die das auch ein bisschen für sich beanspruchen. Aber ich sag mal, der Ursprung oder der Naturtölt, der kommt aus Island. Das kann man auch nicht züchten, also nicht antrainieren, besser gesagt, sondern wir können diese Islandpferde einfach nur so annehmen, wenn sie den Tölt haben, dann können wir den forcieren und weiterbauen oder weiter ausbauen.
Und das ist auch der Grund, warum du Fan von Islandpferden bist und vielleicht nicht von anderen Rassen?
Unter anderem, wobei ich, als ich jünger war, wollte ich immer ein Großpferd. Also ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, Leute, also ich setze mich doch nicht auf so ein kleines Pony. Das ist ja irgendwie nicht gerade sehr cool. Meine Eltern haben gemeint, du hör mal zu, Kollege, wenn wir dir schon ein Pferd spendieren, dann nimm doch ein kleines, ne? Da fällt man ja nicht so weit. Aber die Islandpferde haben einfach eine unbändige Kraft. Und ich sage mal so, ich bin in einem Großpferdestall. Und die Islandpferde werden oft unterschätzt, ne, weil sie halt plüschig, flauschig, sonst wie aussehen. Aber wenn man sich gerade mein Pferd anguckt, das hat eine Energie und das ist für mich so ein kleiner V8-Motor, das kann es mit jedem anderen Großpferd auf sich nehmen.
Jetzt hast du es gerade schon gesagt, haben deine Eltern dir denn dann trotzdem ein Pferd gekauft? Was ja schon sehr großzügig wäre, ne? Erstmal ein Pferd zu bekommen.
Ja, total. Wobei, wenn wir nachher auch eben auf das Thema kommen, der Familie und dem Stammbaum entkommt man nicht, dann würde ich mal sagen, ich war früher das typische A-Punkt-Kind. weil ich immer gesagt habe, so, wenn ich gesehen habe, die anderen Jungs oder Freunde haben dies und das, dann wollte ich das auch, ne? Und meine Eltern aus heutiger Sicht, ich hätte mich wahrscheinlich schon längst irgendwo mal rechts und links, mal ein bisschen, mich ein bisschen drauf konzentriert an die Erziehung, und ich war und wollte immer halt dann auch ein Pferd haben. Meine Eltern haben mir eins gekauft, und mein Vater kam dann aber Jahre später auch auf die Idee, hat sich eins gekauft, weil er gemeint hatte, wenn der Bub immer so viel im Stall ist, da möchte doch mal wissen, was er da macht. Und dann hat mein Vater sehr, sehr Blut geleckt an dem Islandpferd und hat dann ja das für sich zum eigenen Hobby gemacht. Und ab dem Moment bin ich wieder ein bisschen ausgestiegen. Vater und Sohn war immer so eine ganz schwierige Sache, gerade bei den Hobbys.
Also das finde ich aber interessant, weil also jetzt nur von außen hätte ich das so eingeschätzt, dass wenn du ein Pferd haben möchtest, dass das zumindest in deiner Umgebung oder in deinem sozialen Umfeld schon Thema gewesen ist und dass deine Eltern oder so vielleicht auch schon sich damit Pferden beschäftigt haben. Aber du wolltest einfach ein Pferd haben. Weißt du noch warum?
Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich hier in, bei uns hier im Ort gab es einen, ja, so einen Reitschulbetrieb. Das war so ein klassisches Kinderheim, und die hatten als Therapie, hatten die für die Kinderheimkinder und mit anderen Kindern, die wie ich Eltern hatten, gab es eben da so Reitstunden. Und da bin ich hin und fand es immer ganz cool. Da waren eigentlich meine ersten Freunde, also so 6, 7, 8, 9 war. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man da sich so austauscht. Aber nicht meine Eltern. Also meine Eltern hatten nichts mit Pferden zu tun. Und wie gesagt, mein Papa hat es erst mit 55 angefangen, beziehungsweise ich habe ihm versucht, so die Basics anzulernen. Und das war ja schon recht cool aus heutiger Sicht. Aber als ich damals 14, 15 war, fand ich es nicht so cool, weil mein Papa war immer derjenige, der gemeint hat, wenn ich Fußball spiele, dann spielt er Fußball. Wenn ich Paragliding mache, dann macht er auch Paragliding. Und wenn ich reite, dann reite eben auch. Und irgendwie war es für mich als Junge immer, ich wollte auch mal was alleine machen. Ich glaube, andere Kinder haben gesagt, boah, mein Vater hat nie Zeit. Bei meinem Papa war es genau umgekehrt.
Und hast du eine Erklärung, woran das liegen könnte? Weil auf dem Papier klingt es ja wirklich ganz schön, wenn der Vater sich für das interessiert, was auch sein Sohn macht, ne? Und du dann gemeinsam Zeit verbringen kannst.
Ja, also das sehe ich auch heute anders, ne? Die Möglichkeiten, die meine Eltern mir gegeben haben, ne? Also angefangen eben schon, dass ich ein eigenes Pferd bekomme, das ist ja, da kannst du halt nur mit dem Kopf schütteln, ne? Ich bin heute sowas von dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja, weil einfach solche Dinge, die kann dir einfach keiner mehr nehmen. Es war einfach nur so, dass ich, mein Papa hatte sehr viel, ja, ich glaube, in seiner Kindheit auch vermisst, und das hat er so ein bisschen für uns nachholen wollen, dass er für uns komplett da ist. Also mein Papa ist ja auch ein Werber und hatte das Glück, selbstständig zu sein und in seinem Metier Erfolg zu haben. Deswegen konnte er sich auch gewisse Dinge an Auszeit nehmen für die Familie, viel angeln. Mein Bruder und er sind auch ja sehr viel angeln gewesen, und mein Vater und ich waren reiten, und das ist schon gigantisch. Aber eben, wenn man so eine Pubertät ist, dann merkt man, ich möchte vielleicht was anderes. Mein Papa wollte eher so Richtung so Western, John Wayne, Junge und Vater am Lagerfeuer. Und ich wollte eigentlich mehr dann so durch die Gegend fetzen und wollte auch mal ein Turnier reiten. Und das wollte mein Vater nicht. Und damit war das Thema erledigt. Solange ich meine Füße in seinen Steigbügeln drin hatte oder eben die Füße unter seinem Tisch hatte und er zahlte, hat er die Ansagen gemacht.
Also kann man sich das dann eigentlich so vorstellen, dass immer, wenn man so überspitzt gesagt, dein Papa sich quasi dein Hobby mit angeeignet hat, du dir ein neues gesucht hast?
Ja, das wäre jetzt ein bisschen vermessen. So viele Hobbys waren es ja nicht. Ich meine, wir waren und sind immer eine sehr, sehr sportliche Familie mit Tennis, mit Fußball. Und ja, mein Papa war immer im Vereinsgeschehen dabei, und eigentlich war auch allen klar, egal was ich anfange, dass mein Vater auch mitmacht. Und ich glaube, das ist ja auch der Punkt, dass man eben seinem Stammbaum A nicht entkommen kann, weil ich diese Dinge heute ganz, ganz anders sehe. Und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass ich es damals anders gesehen habe wie heute, weil das macht ja den Prozess aus. Und das macht mich ja auch zu dem Menschen aus, der ich heute bin. Ja, und ich glaube, andere Familien hatten ganz andere Themen, und wir hatten vielleicht so dieses Luxusproblem mit, ja, dass mein Vater halt sehr, sehr eng war. in vielen Punkten war ein bisschen wie so ein Patriarch. Da gab es eben noch andere Dinge, wo ich dann gesagt habe, dann muss ich mich selber entwickeln. Und ja, das war manchmal ein bisschen schwierig. Wir Schiegels sind eben alle in der Familie ja sehr kreativ, sehr werblich, sehr marketinglastig, sehr erfolgsorientiert. Das ist auch etwas, wir geben nicht so gerne auf, was ja auch wiederum gut ist. Meine Mama ist heute 85, hat vehement dafür gekämpft, dass jetzt ein Artikel über sie in der Zeitung kam und sie macht eine Ausstellung in der Kunstszene. Also du siehst, es ist mit der Familie immer ganz schwierig. Und euer Spruch heißt ja auch, sei du selbst, trotz Familie.
Ich bin da auch voll bei dir. Ich glaube, gerade wenn du, wie du es schon ansprichst, wenn du 14, 15 bist, Pubertät ist ja eh nochmal eine andere Phase. Und dann, du nennst es jetzt Luxusproblem, aber ich meine, das ist ja deine Familie und das ist deine Situation. Und wenn es dir dann vielleicht in dem Moment ein bisschen zu viel mit dem Vater war, dann ist das ja vollkommen legitim. Ich glaube, das geht ja auch vielen Leuten in dem Alter so, ne? Und dass man dann später vielleicht auch nochmal eine andere Draufsicht entwickelt. Ich meine, nur weil dein Vater viel Zeit hat, es kann ja genauso gut sein, dass die Zeit, die du dann mit ihm hast, vielleicht auch gar nicht so schön ist. Das ist ja auch bei vielen so. Deswegen finde ich das aber cool, dass du dann im Nachhinein das dann auch nochmal reflektierst und dann merkst, okay, das war vielleicht teilweise doch nicht so, wie man es eben mit 14, 15 sieht, was ja auch völlig normal ist, ne?
Genau, so sehe ich das auch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was du für eine Entwicklung bei dir hinter dir hast, aber ich glaube, ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um viele Dinge heute so wahrnehmen zu können, um zu sagen, wow, wie bin ich froh und ja, dankbar, dass ich diese vielen Dinge erleben kann. Und es beginnt in vielen Kleinigkeiten mittlerweile. Und damals war es eben schon so, dass ich dachte, okay, wenn mein Kumpel den Golf hat, dann will ich den auch haben. Und mein Vater schenkte mir damals nur einen Polo. Da war ich dann enttäuscht. Also ich meine, das zeigt so ein bisschen natürlich, wie man mit gewissen Dingen umgeht, ne? Oder mit einer Demut, die ich heute habe, ja, weil mein Papa ist ja mittlerweile verstorben. Und auch diesen Prozess, den er dann durchgemacht hat, hat mich nochmal ganz anders über viele Dinge nachdenken lassen. Ich glaube, wäre ich mein eigener Vater, hätte mir ein Auto geschenkt und mein Papa, ich hätte mir gesagt, du pass auf, bin enttäuscht, es ist ja nur ein Polo. Dann hätte ich den Schlüssel wieder genommen und gesagt, alles klar, dann fährst du mit dem Fahrrad weiter.
Ja, voll. Also Demut ist ja auch eine Sache, die entwickelt sich ja dann meistens erst. Also stell mal vor, da sagt ein, also ich kann das schon gut nachvollziehen. Ich weiß, was du jetzt meinst mit Arschlochkind so ungefähr.
Ich hab's A-Punkt, ja.
A-Punkt. So grob mit, ja, A-Punkt. Aber ich glaube, dass du da, also arrogant, stimmt, könnte es auch sein. Ja, ich hab's jetzt, keine Ahnung, ich hab sofort das assoziiert, als du das gesagt hast. Du hast vorhin angesprochen, dass du, also du bist ja dann gerne geritten und hast dich mit Pferden und so beschäftigt. Und dann gab es, glaube ich, eine Phase, wo das weniger wurde, ne? Ist das gerade richtig?
Ja, genau. Also es war dann auch so, dass ich mit dem Studium begonnen hatte, mich ganz anders orientiert habe, dass ich, ich glaube, das war für mich einfach die wichtigste Phase, um auch mich mal von meinen Eltern, / von meinem Vater zu lösen. Studium weißt du, glaube ich, selber, wie es ist jetzt aktuell bei dir, dass man sich mit den Leuten einfach unterhält, austauscht, sich auch insgeheim ein bisschen die Challenges gibt, ne, so ein bisschen battelt vom Wissen her, von dem, was man auch in Zukunft möchte. Und das war für mich extrem wichtig, bin aber in der Zeit dann so gut wie gar nicht mehr geritten. Eben mein Vater hat das Hobby sehr zu seinem gemacht. Und mit sehr zu seinem meine ich wirklich sehr zu seinem. Hat dann auch Shows gemacht, er ist hier auf Pferdemessen aufgetreten und hat dann Horsemanship-Vorführungen gemacht, die wirklich gigantisch sind. Also er hat da mit einem Pferd im Halsring durch eine Papierwand geritten. Vertrauensarbeit ohne Ende. Aber das war einfach dann für mich die Zeit, wo ich gesagt habe, so, ich muss mich mehr auf mein Studium konzentrieren, auf meinen Weg. Und das war ganz klar, erstmal Richtung Werbung, Marketing zu gehen. Was dann danach kam, wusste ich eigentlich nicht. Ich wusste aber, mit Pferden werde ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Tja.
Aber Werbung und Marketing, das ging doch auch wieder so ein bisschen in die Richtung, weil du das gerade auch schon angedeutet hast, was deine Familie eigentlich gemacht hat, ne?
Ja, genau. Also dass meine Eltern hatten damals die Agentur gegründet nach dem Studium. Meine Mutter hat auch Kunst studiert, wie mein Vater auch hier an der Kunstakademie in Stuttgart. Und dann ist mein Vater, hat sich sehr schnell orientiert auf Sportmarketing. Und ist dann eben zum Beispiel einer der ersten Werbemanager von Berti Vogts gewesen, der bei Gladbach damals gespielt hat und hat das eigentlich wirklich in Deutschland als einer der ersten so in die Vermarktungsschiene gebracht, dass er ihm die ganzen Werbeaufträge an Land gezogen hat. Und mit Reiten, wie gesagt, das da war nichts. Aber klar, wir haben es in die Wiege gelegt bekommen, mein Bruder und ich. Mein Bruder und ich haben heute auch eine eigene Agentur, Unternehmensberatung, Werbeagentur. Und wir sind mit Werbung aufgewachsen. Ich saß immer am Frühstück und musste die Kellogg's Cornflakes-Packung analysieren, wie der Schriftzug ist. Ist er gut spationiert? Das heißt, also wie stehen die Buchstaben zueinander? Und das wurde dann jeden Tag irgendwie so, ich würde einfach gerne mal eine Kellogg's Müsli essen, aber nee, jede Verpackung Wurstsalami wurde geguckt, schlechter Schriftzug, guter Schriftzug.
Hä, ehrlich? Das stelle ich mir. Habt ihr jeden Morgen dann die Kellogg's Packung und alles andere angeguckt, auch wenn so Werbung mal im Alltag war und die dann kurz analysiert?
Jetzt pass mal auf, wenn dann die Buchstaben für ins Spiel kamen, dann wird's richtig crazy. Nein, also wir haben halt, mein Vater und meine Eltern haben immer sehr darauf geachtet, dass wir halt das visuelle Auge dafür bekommen. Und ich glaube, das ist nach wie vor für mich heute immer noch nach dem gleichen Prinzip, ne? Man sieht Dinge, ob ich jetzt Webseiten gestalte, was ich heute tue, oder ich Fotografie oder eben Videografie mache, da habe ich immer das gleiche Prinzip. Ich gucke mir die Dinge an, was ist spannend, was gibt ein Spannungsverhältnis her, und nach diesem Prinzip agiere ich heute noch. Und wenn ich bei mir Praktikanten habe, dann müssen die auch noch diese ganz, ganz alte Schule durchlaufen. Also Hugo, falls du bei mir mal Praktikum machen solltest, dann kriegst du die Kellogg-Context-Packung und dann, ja.
Bringe ich Kellogg's mit.
Aber in der heutigen Zeit hat man ja dann vielleicht eine Milch-Laktose-Intoleranz, also müssen wir auf was anderes achten.
Ja, aber ich kann ja dann die entsprechende Milch noch mitbringen. Aber das ist interessant, weil ich genau heute mich auch darüber, also über Werbung noch mit jemandem unterhalten habe. Da ging es halt darum, wie viel Werbung dir eigentlich im Alltag begegnet und du das ja schon nicht mehr mitkriegst. Also wenn du bei Instagram oder so auch scrollst, da ist, glaube ich, jeder dritte oder vierte Beitrag oder wenn du die Storys durchgehst, da kommt einmal Werbung. Das nimmst du aber gar nicht wahr, aber du bist nur Umgebung eigentlich von Werbung. Wenn du dafür dann ein geschultes Auge hast, ist, glaube ich, teilweise nervig, weil du dann viel mehr mit Werbung konfrontiert bist, aber es eigentlich für deinen Job ist das ja zum Beispiel überragend.
Ja, wie du gerade sagst, es ist eigentlich in allem, was man tut, und da haben wir natürlich dann Social Media wieder ganz arg im Blickpunkt, es hat immer irgendwas mit Werbung zu tun. Und das ist für mich, wo ich jetzt auch Influencer bin, wobei ich das Wort von Influencer teilweise echt wie so ein Schimpfwort finde. Also ich bin jetzt nicht irgendwie stolz drauf, wenn einer Doktortitel hat. Ja, Influencer ist für mich einfach immer noch so dieser Beigeschmack, wobei ich jetzt nicht der Influencer bin, der sagt, ich muss das von morgens bis abends in Werbung ersticken, und ich mache das auch hoffentlich so, dass meine Community mit Augenzwinkern auch vieles betrachtet, weil das ist für mich ganz, ganz arg wichtig bei allem, was ich tue, mit einer großen Freude dran gehe, mit einer wahrhaftig Ehrlichkeit, die eben nicht immer gut ankommt, beziehungsweise ich auch Fehler mache in meiner Darstellung und das eben nicht perfektes Marketing ist, sondern ich versuche in meinem fortgeschritteneren Alter das so zu machen, wie ich es sehe. Weißt du, ich meine, du bist da nochmal ganz anders aufgewachsen mit diesen Dingen. Für mich ist es, ich bin ja erst vor 3 Jahren so richtig dazugekommen, ist es schon eine verrückte Welt, und ich möchte eben nicht nur das Gefühl haben, dass mir von morgens bis abends jemand seine Augencreme anpreist oder sagt, so mit diesen Fußballstutzen kannst du jetzt besser Fußball spielen.
Welche Fehler meinst du, die du vielleicht auch machst?
Naja, ich meine, wir haben es im Vorgespräch auch schon davon gehabt, dass die Komponente, wenn ich als Influencer oder als Reiter mit einem Pferd etwas zeige, dann kannst du dich fast vergleichen, teilweise mit einem Politiker, weil der kann es auch nicht allen recht machen. Nur bei uns kommt ja die Komponente des Lebewesens dazu, also sprich das Pferd. Und das ist schwierig. Du bist ja Fußballer, wenn du auf den Ball trittst, okay, aber da wird keiner nachher sagen, oh Gott, der arme Fußball. Bei uns, wenn wir hier, und ich rede jetzt nicht vom Treten, sondern wenn wir mit dem Pferd was arbeiten oder ich habe einen Zügel in der Hand, dann wird alles analysiert. Wie stark halte ich die Zügel? Was macht das Pferd für einen Gesichtsausdruck? Wie sind die Ohren? Ist das Maul geöffnet? Und je mehr wir natürlich in dieser High-Quality-Welt des Social Medias auch zeigen, je mehr wir auch, sage ich mal, wie ich selber auch, ich mache ja Videografie, also Videofilme im Islandpferdebereich, desto mehr sind wir natürlich angreifbar. Je mehr du an Followern hast, desto mehr hast du jeden Tag Leute, die es besser wissen. Ja, da kommt jetzt auch wieder Fußball zum Einsatz. Alle sind Bundestrainer, aber die Komponente des Lebewesens, das bei uns dazukommt, das macht es schwierig. Und ich mache eben Dinge, die vielleicht nicht immer ganz richtig sind. Wichtig ist mir nur, ich versuche es immer zum Wohl des Tieres zu machen. Ich stehe ja nicht dran und nehme die Gerte und sage, so, wenn euer Pferd mal nicht spurt, dann müsst ihr ordentlich dem Pferd zeigen, wer der Boss ist. Sondern wir versuchen ja immer eine Alternative zu finden. Aber auch da haben wir jetzt ganz viele neue Methoden, die Leute noch nicht kennen, die diskutiert werden. Diskutieren ist super wichtig. Das ist bei allem das A und O, aber auf die Art und Weise kommt es ja an. Und wie dir einer schon Hallo sagt, finde ich sehr wichtig, denn auf Instagram machen sich die Leute nicht mal mehr groß die Mühe, Hallo zu sagen. Oder du, pass mal auf, ich habe das gerade gesehen, ich würde da gerne mal kurz mit dir drüber sprechen. Entweder sie machen Screenshots von mir, meinen Videos, ballern es raus und sagen, du, das ist scheiße, bam, und ich so, ja, okay, was soll ich jetzt mit der Information anfangen? Oder wenn sie dann richtig anfangen zu diskutieren, sage ich immer, Leute, hier meine Handynummer, dann können wir drüber sprechen. Weil am Schreiben, das finde ich, geht gar nicht. Ich mache dann ab und zu noch Sprachnachrichten, dass man auch ein bisschen die Stimme dazu hört, wie jemand was meint. Und dann sage ich immer, Leute, wenn euch das nicht reicht, dann lasst uns bitte telefonieren. Das ist auf Augenhöhe. Weiß ich jetzt nicht, wie es dir geht, wie es euch geht, ob ihr da auch schon Erfahrungen habt mit solchen kritischen Geschichten oder Dinge, die ihr vielleicht mal falsch macht oder zeigt.
Also erst nochmal zum Reitsport. Ich habe am Rande, gerade in Olympiazeiten und so auch, kriegst du natürlich mit, dass das schon ein polarisierendes Thema ist. Aber jetzt erst mit der Auseinandersetzung mit dir habe ich eigentlich mehr gemerkt, wie viel da los ist. Weil du eben schon, das geht ja wirklich gefühlt los bei den Zügeln, da ist ja jede kleine Bewegung wird schon krass kommentiert oder dann wirst du schon direkt beleidigt, weil du das irgendwie falsch gemacht hast und so. Also ich kann es fachlich gar nicht einordnen, aber du hast mir ja auch ein paar Screenshots rübergeschickt von Nachrichten, die du kriegst. Das fand ich schon extrem. Hast du damit gerechnet? Also dir war natürlich klar, dass Reittraining und Pferde ne, polarisieren und dass es da viele Meinungen gibt. Aber hättest du gedacht, dass da teilweise so viel Gegenwind kommt?
Ehrlich gesagt, nein. Und ich habe auch, und das ist so ein bisschen vielleicht die Blauäugigkeit, die ich mit meinem Alter rangegangen bin. Also ich bin Jahrgang 75, werde also 2025 werde ich 50. Für mich ist es unvorstellbar, dass Leute sich so viel Zeit nehmen, Sachen zu kommentieren. Das Kommentieren ist ja in Ordnung, wie gesagt, wenn es auf Augenhöhe ist. Als wir angefangen haben, oder ich auch angefangen habe, bevor dann meine Freundin Lisa noch dazu kam, für Easyfix, beziehungsweise sie hat es eigentlich noch mehr initiiert, das kann ich auch nochmal gleich aufführen, da bin ich, wie es so schön heißt, im Walt Disney Film reinen Herzens an die Sachen gegangen, denn ich hatte null Ahnung oder Bock oder Interesse zu polarisieren oder die Leute aufzuhetzen. Also ich habe angefangen eigentlich mit meinem Instagram, so wie es gerne ich mich selber gerne gesehen hätte, also manchmal ein bisschen der Poser, ne, und statt dem Polo, den ich nicht bekommen habe, mache ich es heute vielleicht mal mit meinem Auto, wo ich sage, ja, cool, geile Karre. Und habe natürlich dann hier so, oh, mein Urlaub, ne, so, oh, total cool. Also man fängt natürlich mit Dingen an, wo man sagt, da fühlt man sich erstmal wohl und sicher. Irgendwann habe ich eben mein Pferd mal mitgenommen, vor 6 Jahren dann, als ich wieder zum Reitsport kam, mit in die Berge zu nehmen, habe da mal ganz kurz ein Bild gemacht und zack, ging das durch die Decke. Und als Mann im Reitsport vielleicht mit einem Island-Pferd, auf Island ist es mit den Männern eh einfacher, also die sind einfach cooler, sage ich mal, was das angeht, als jetzt manchmal hier so die Deutschen. Ist ein bisschen mehr angesehen eben bei den Isländern. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, das interessiert die Leute. Und dann habe ich angefangen, aber ich hätte nicht gedacht, dass diese Dinge dann so zerpflückt werden. Und natürlich ist es eine Lernkurve und natürlich jeder, der auf Instagram und sei es nur seine Pizza postet, ist für mich schon ein Influencer. Also von daher, wenn es dann heißt, ich habe ja eine hohe Reichweite und ich habe dann eine Vorbildfunktion, ja, das stimmt, aber ich bin auch noch immer der Tobi. Ne? Sprich, ich bin ja immer noch der Mensch, der ich sein möchte. Vor 1,5 Jahren ging dann teilweise bei manchen Sachen so eine Diskussion los, so ein Shitstorm, dass ich unter anderem nicht nur deswegen, aber auch ein Burnout hatte und mir gesagt habe, so will ich das? Will ich diesen Druck haben? Will ich ständig, dass Leute ja dann Fake-Accounts anlegen, um einen fertig zu machen, ja. Also es gab wirklich ja Fake-Accounts, die dann wieder gelöscht wurden, um einfach mich zu beleidigen, teilweise zu drohen. Da fühlten sich, glaube ich, viele alte, eingesessene Hasen einfach so ein bisschen bedroht. Und heute sage ich mir, ich bin so zufrieden und ich bin so happy, weil die meisten Leute haben Lust dazu. Die meisten wollen uns zuhören. Die meisten wollen lernen oder Dinge sehen, die vielleicht anders sind. Ja, und ich mache es nicht immer perfekt und ich werde es nie allen recht machen können. Aber es macht mir aus heutiger Sicht so viel Spaß und das ist für mich der größte Antrieb. Und von daher, ja, also jetzt kommen natürlich immer noch Kommentare, die nicht so nett sind, aber die blende ich mittlerweile echt aus. Und früher habe ich versucht, jedem es recht zu machen, zu schreiben, zu antworten. auch das ist eben ein Prozess, den man durchmacht. Und das ist für mich eine ganz große Lernkurve. Man lernt unheimlich viel, mit Leuten umzugehen. Und wenn du überlegst, wie viel Zeit wir als Reiter mit der Pferdesprache verbringen, wie viel wir versuchen, das Pferd zu verstehen, zu analysieren, finde ich es umso trauriger, dass man unter den Reitern, den Pferdemenschen, sich manchmal so angeht. Und beim Fußball, wenn dir einer gegen das Schienbein tritt, dann sagst du, hey, du Arschloch, ja, und dann gibt's eine gelbe Karte oder eine rote. Hier ist es halt Instagram, wo dich die Leute so gern hintenrum dumm anmachen oder eben Sachen sagen, die sie vielleicht dir nie ins Gesicht sagen würden. Und deswegen vergleiche ich es immer und sage, Leute, seid ein bisschen offener, seid ein bisschen fairer. Ihr versucht für eure Pferde jeden Tag richtig zu machen. Ich auch. Ich habe halt die Methode und der andere macht eben die Methode. Und das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Botschaft. Wieder so ein Halleluja.
Also da hätte ich jetzt super viele Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also eine wäre auf jeden Fall, hast du den Leuten denn, weil ich finde den Umgang, den du jetzt damit hast, dass du den Leuten teilweise sogar deine Telefonnummer und so anbietest und einen offenen Austausch vorschlägst, das ist ja schon was Großes. Also das habe ich bis jetzt so bei Influencern, dem Begriff, den du nicht so magst, auch noch nicht gehört. Hast du das früher auch schon angeboten oder gehörte das zu dem Prozess dazu, dass wenn du jetzt vereinzelt Nachrichten siehst, wo du sagst, okay, mit der Person kann man sich vielleicht mal unterhalten, weil sie mich nicht nur stumpf beleidigt hat? Oder ist das was, was du schon vorher auch angeboten hast?
Also mit vorher kann ich sagen, ich habe früher den Leuten die Faxnummer gegeben. Weißt du, ich bin ja schon so alt, dass man die Faxnummer rausgegeben hat. Heute würde ich zum Beispiel jetzt eure Nummer rausgeben, weil ich mir dann sage, so, ich bin dann raus, dann unterhaltet euch mit jemand anderem. Wir haben ja eben mit dem, was wir da gegründet haben, die Lisa und ich, haben wir einen Streaming-Dienst gegründet, das heißt Trainingsvideos. Wir nehmen die Leute mit nach Island, wir zeigen Trainingsvideos wir waren es aktuell in Dänemark. Das heißt, mittlerweile muss ich sagen, es ist eben wie so ein Investigativjournalismus manchmal, dass wir vielleicht Dinge zeigen oder halt Leute, die Trainer, die Videos zeigen. Und deswegen habe ich schon die Pflicht, mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, mit Leuten, die auch Ahnung haben und wo ich auch sehe, die haben Expertise, da ist es für mich absolut in Ordnung. Da gebe ich auch meine Nummer raus. Wenn ich sehe, es ist jetzt in Anführungszeichen wo ich dann vom ersten Blick schon sehe, das ist wieder so ein Fake-Account, keine Bilder drin, keine Follower, dann werde ich demjenigen nicht meine Nummer geben. Ansonsten steht auch meine Telefonnummer auf unserer Webseite, weil ich einfach sage, da ist nämlich die größte Hemmschwelle, wirklich mit den Leuten zu reden. Und es ist nicht so, dass mir dann die Bude eingerannt wird. Die Leute schreiben ja lieber, ne? Sie schreiben ja lieber was Anonymes drunter oder sie schreiben, scheiße oder blöd, Geld zurück, als sich damit wirklich auseinanderzusetzen. Deswegen ist es ja für mich schon eine Herausforderung. Aber ich habe da jetzt keine Bedenken, dass meine Nummer dann missbraucht wird oder dass die Leute dann damit Blödsinn machen. Also seitdem ich anbiete, Leute, ihr könnt mit mir reden, dann kommen diese blöden Kommentare eben nicht mehr.
Ja, weil oft ist es, glaube ich, auch irgendwie eine Art Druckventil oder so, ne? Weil da steckt ja auch keine Kritik drin, das sind ja einfach nur Beleidigungen. Also das ist ja nicht, da wird ja auch kein Gegenvorschlag gemacht, wie man es besser machen könnte oder so, sondern, oder auch Drohungen, das hat ja dann nichts mit dem Punkt gerade zu tun, der da eigentlich kritisiert wird. Also das ist ja, ja. Wie du schon, und es ist halt wirklich anonym meistens, ne? Also da steht ja wirklich dann irgendwie ein Fake-Profil oder so.
Genau, also dass sich einmal die Mühe macht und damals dachte ich mir schon so, oh Gott, und wie scheiße. Heute sage ich mir, ey, das ist ja eigentlich fast wie so ein kleiner Ritterschlag, dass die Leute anscheinend, dass ich so polarisiere oder die Leute so interessiert, dass sie meinen, sowas tun zu müssen. Und dann denke ich mir, naja, ich meine, jeder kann und muss ja nicht, also jeder kann ja selber entscheiden, er muss sich ja nicht meinen Kanal oder das anschauen. Und wenn es natürlich immer die gleichen Leute sind, denke ich mir schon, ja, warum guckst du das denn überhaupt an? Aber ja, also auch so Sachen, dieses Klischee-Denken, ne? Ich meine, als ich mit euch da Kontakt jetzt hatte, dachte ich mir auch, ne, mit Kirche oder mit diesen Dingen, habe ich auch erstmal nicht so viel zu tun. Und das ist für mich als Influencer auch, wenn du hörst, ach, das ist ein Pferde-Influencer, der hat so und so viele Follower, dann hat man einfach so ein Klischee-Denken. Und deswegen finde ich es schön, auch in meinem Freundeskreis habe ich viele Leute, die mit der Kirche zu tun haben. Ich bin jetzt nicht der aktiv in der Kirche ist, aber ich habe meinen ganz eigenen Glauben. Und dadurch, dass eben diese Dinge passiert sind, auch eben mit diesen Hate-Speech-Geschichten, habe ich meinen ganz eigenen Glauben dazu bekommen und weiß auch mit den Leuten, wo ich mich wohlfühle, dafür dankbar zu sein. Und das ist für mich mein Glaube, so mein eigener Glaube, wenn man das so sagen kann.
Ja, vielleicht kannst du das ja mal ein bisschen mehr ausführen, weil du ja auch gesagt hast, dass die Hasskommentare und so auch Teil davon waren, dass du einen Burnout bekommen hast. Und wenn du jetzt gerade auch den Glauben und so ansprichst, wie du da vielleicht die Kurve bekommen hast, dann doch auf einmal damit umgehen zu können und jetzt ja ganz anders drauf blickst.
Ich war schon immer ein Mensch, der eigentlich versucht, sehr offen zu sein. Das Burnout kam jetzt eben zum Teil auch, weil einfach die Arbeit sich sehr verändert hat für mich. Also gerade wenn man merkt, man geht Richtung Content Creator, man steht irgendwie so 24 Stunden den Leuten zur Verfügung, sei es natürlich auf Social Media, du kriegst dann über TikTok, du kriegst über Instagram, Facebook, WhatsApp, zum Glück kein Fax mehr, kriegst du Nachrichten. Und die Leute haben eben so einen Anspruch, diese Verfügbarkeit. Und das meine ich jetzt nicht nur mit diesen Followern, sondern auch Kunden, ja, die sagen, zack, 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 das muss alles schnell, schnell, schnell. Das hat mich überfordert, plus eben die Tatsache, dass man mir sowas Böses unterstellt hat mit Dingen, die ich dachte, hey, ich mache die doch einfach nur, damit ja euch ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Ich bin doch kein Profi, ich sage immer, ich bin Profi-Freizeitreiter. Und wenn ich ein Problem habe, dann frage ich ja auch den Trainer und dann hilft der mir, der hat die Expertise. Das kam eben noch hinzu und dann habe ich natürlich mit einer Mentaltrainerin, das ist heute auch eine gute Freundin von mir, die Noreen, die ist auch bei uns im Team, die macht auch Coaching eben, Mentalcoaching für Reiter, die Angst haben vor Prüfungen, vor, ja, die auch schon Mobbing hinter sich haben. Die hat mir ein Stück weit auch da wieder rausgeholfen, mit verschiedenen Übungen, dass ich da, sag ich mal, diesem Druck wieder standhalten kann. Und heute sage ich mir ganz klar, ich habe viel mehr Auszeiten. Ich habe viel mehr, wo ich jetzt sage, so Leute, und da ist jetzt mal wirklich so 2 Stunden kein Handy, keiner, der mich jetzt anruft oder ich eine Story machen muss, sondern sitze ich nur bei meinem Pferd oder arbeite was mit meinem Pferd. Das gibt mir die größte Ruhe. Und ich glaube, das sind schon Dinge, ich hatte immer noch nie groß Krankheiten in meinem Leben. Und wenn dich das so aus der Bahn wirft, dass du merkst, du spürst nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man so, oder wie weit du jetzt auch Burnout kennst, viele denken, ach ja, der ist einfach ein bisschen gestresst und der soll aber nur ein bisschen runterkommen. Ich habe wirklich nichts mehr gespürt. Ich saß daheim, habe mich gezwickt und habe gedacht, ich spüre nichts. Natürlich habe ich den Druck gespürt hier, aber es war für mich ich hatte keine Empathie mehr. Es war einfach wirklich wie tot, als hätte jemand einen Stecker gezogen. Ich habe zwar weitergeatmet, aber mehr war es nicht. Und danach kamen jetzt echt ganz viele Phasen mit Gesprächen, mit Freunden. Ich habe dann natürlich auch so eine Therapie gemacht, wo ich dann gemerkt habe, es gibt so viele tolle Dinge in meinem Leben und die muss man nur sehen, ja. Und auch die Zeit mit meinem Papa, als er die Demenz hatte, war für mich eine ganz intensive, tolle Zeit, die ich erst heute auch für mich richtig reflektiere und sage, wow, auch das hat dazu geführt, dass ich wieder der Mensch bin, der ich heute sein will. Das ist, glaube ich, etwas, auch wenn es immer heißt, so von wegen, ja, sei du selbst, das sagt sich so einfach, nach außen hin haben wir alle so eine kleine Rolle. Nach außen hin sind wir alle ein bisschen Schauspieler. Und jeder von uns möchte wahrgenommen werden als der Mensch, den man zeigt, ja. Und nicht als der, wo dann die Leute drüber lachen oder sich, ja, guck mal, das hat der jetzt wieder falsch gemacht. Aber das sind eben die Dinge, die mich aus meinem Burnout haben geholt. Und ich hoffe und will da auch nie wieder hin. Und was mir extrem gut geholfen hat, ist, ich habe es auch öffentlich gemacht und habe darüber geredet. Und habe ganz viele neue Menschen und Freunde kennengelernt, auch aus dem Islandpferdesport, den es auch so ging. Und die gesagt haben, du Tobi, da sprichst du endlich mal ein Thema an. Natürlich wollen wir nach außen hin immer das epischste Sonnenbild mit Pferd. Aber zu sagen, hey, es gibt eben auch diese Phasen und Tage, hat mir extrem geholfen, dass man eben merkt, man ist einfach nicht alleine.
Also ich finde das sehr mutig, dass du das gemacht hast. Was hat dich zu dem Schritt bewogen, das öffentlich zu machen?
Lustig ist, wenn man natürlich wie bei mir mal 5 Stunden nichts postet oder eine Story macht, dann kommt ja schon, hey Tobi, was ist los? Ne? Bist du krank? Und dann kam halt mal mehrere Tage nichts und dann gab es wirklich Leute, die sich so ein bisschen Sorgen gemacht haben. Und was ich schön finde an der Stelle, da möchte ich echt den Leuten da draußen auch Danke sagen, weil gerade die Leute, die es mit mir gut meinen, die Kommunikation verstanden haben, die haben unheimlich viel mir an Energie wieder zurückgegeben. Und ich habe wirklich aus der ganzen Welt teilweise auch Leute, die sagen, du, das führt das vielleicht ein bisschen zu weit, aber ich habe eine Tochter gehabt, die gesagt hat, du, meine Mama, die ist schwer krank, die hat Krebs, die hat aber all die Jahre deine Videos angeguckt und die fand es so toll, wie ich mit Manitou, mit meinem ersten Pferd, einen Wanderritt gemacht habe und die Leute ein bisschen mitgenommen habe und gesagt, jetzt erlebe ich heute das und jenes. Und die saß dann immer da und hat irgendwie bei ihren Chemotherapien hat sie diese Videos angeschaut. Ich weiß noch, wo mir die Tochter geschrieben hat, weil diese Frau ist mittlerweile verstorben. Ich kannte die nie, ich habe die nie gesehen. Und die hat eben dadurch anscheinend so viel Kraft geschöpft. Und die Tochter hat mir dann geschrieben, als die Mutter gestorben ist, dass es der Frau noch oder ihre Mutter ein Herzenswunsch war, mir Danke zu sagen. Und da denke ich mir so, wow. Und da kriege ich jetzt gerade schon Gänsehaut, weil mich das demütig macht, dass ich sowas machen kann, dass ich es machen darf und die Leute daran Interesse haben, wenn man sie so abholt, dass sie sich aufgehoben fühlen. Und wenn Menschen dadurch ein bisschen Energie bekommen, dann freut es mich und die haben sie mir auch zurückgegeben. Also von daher meine ich, alles richtig gemacht zu haben.
Das ist wirklich eine schöne Geschichte und ich finde, das ist auch genau der richtige Fokus, ne? Weil wenn man jetzt nochmal zu den Hassnachrichten und so kommt, das ist ja der kleine Teil. Der ist halt nur viel aggressiver und taucht deswegen immer so stark aus. Aber du hättest ja auch nicht so viele Follower und so, wenn die Inhalte die Leute nicht interessieren würde und du damit wen erreichen würdest. Deswegen ist das, glaube ich, was ganz, ganz Gutes, wenn man es dann schafft. Und das ist eben, glaube ich, ein Lernprozess, weil das gar nicht so einfach ist, sich darauf zu konzentrieren und mit dem anderen auch dann irgendwie lernen, umgehen zu können mit dem blöden Ding. Aber ich glaube, gerade am Anfang muss man das eben wirklich lernen, weil das eben gar nicht so einfach ist.
Musst du wahrscheinlich Fußball genauso. Ich glaube, wenn du da einmal einen Elfmeter verschießt, dann bist du erstmal eine Woche lang der Buhmann. Allerdings vergessen es auch die Leute sehr schnell wieder. Ne? Ich meine, wenn du gerade bei der WM versiebst, aber natürlich, und weil es natürlich jeder besser weiß, natürlich, einen Elfmeter verschießt man noch nicht. Ne? Das ist wäre es No-Go. Dadurch, dass ich jemand bin, der ja auch später erst mit dem Reiten angefangen hat, ich habe ja also dann 15 Jahre lang ja gar nicht mehr geritten, und als mein Papa dann die Demenz bekommen hat, bin ich ja wieder zurück vor 7 Jahren und habe dann gesagt, dann mache ich halt das Pferd für meinen Papa. Und ab da habe ich gemerkt, A, war es für mich die beste Therapie. Und zweitens habe ich, glaube ich, mir dadurch nochmal ganz anderes Selbstbewusstsein geschaffen. Und das ist für mich heute, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, auch zu zeigen, dass man auch als Mann und mit Pferd die Sachen machen kann. Ich habe ganz viele Jungs, die mir dann auch geschrieben haben, wo endlich mal ein männlicher Influencer mit Pferden, nicht nur die Mädels, die ihre Glitzertrenzen zeigen. Also von daher, ja, deswegen bin ich da, fühle ich mich da auch wohl mit dem, was ich mache. Auch mit allen Dingen, die ich dann wieder falsch ausspreche, Isländischen. Also Isländisch lernen ist schwierig. Dass ich den Namen von meinem Pferd jetzt so fehlerfrei sagen kann, das ist schon mal schön. Aber auch das, ne, wenn du da isländisch Namen falsch aussprichst, dann heißt es, ach, oh, das ist kein Respekt. Und sag ich, Leute, ich bin halt Schwabe. Also ich meine, ich versuche es euch zu erklären, aber nagelt es nicht fest, dass ich das Isländische jetzt nicht perfekt kann. Ne? Aber so ist es.
Ja, das ist also auch völlig irrelevant, ob man den Namen dann eigentlich richtig ausspricht oder nicht. Vielleicht können wir noch mal kurz, weil wenn ich dich da gerade richtig verstanden habe, über deinen Vater und Demenz sprechen und so, weil das klang jetzt eigentlich so für mich, als ob das auf jeden Fall eine schwierige Zeit war, aber im Nachhinein, wenn du auch drauf blickst, irgendwie eine schöne.
Ja, wenn diese Krankheit ist natürlich deswegen schwierig, weil du natürlich irgendwann merkst, ist es die Krankheit oder ist es mein Papa? Also sprich, mein Papa war eben auch schon, wo er älter wurde, an sich ein bisschen stoisch, er war halt schon einer, so ein Macher. Ne? Und wenn wir nicht gemacht haben, mein Bruder und ich, wie er es gerne hätte, dann war das schwierig. Von daher ist die Demenz, war bei ihm leider der Fall, dass es leider immer aggressiver wurde, also sein Verhalten. Also das heißt, es gibt ja Leute, die Demenz bekommen und dann ein bisschen sanfter werden oder sich wie ein kleines Kind freuen. Und mein Papa hat gemerkt, natürlich, es stimmt was nicht. Und das war ein sehr langer Prozess, der für mich super schwierig war, weil irgendwann bin ich sehr egoistisch geworden, habe gesagt, so, jetzt geht es vor allem darum, meine Mama zu schützen und ich und mein Leben irgendwie auch. Meine Eltern wohnen Luftlinie 20 Meter von mir entfernt, das heißt, ich bin jeden Abend dann auch rübergegangen, habe geschaut, hat mein Papa den Kamin ausgemacht, ist er anständig zu meiner Mutter, und irgendwann gab es auch schon einen Fall, dass er halt mit dem Messer auf meine Mutter los ist. Das heißt, erst eigentlich, als ich dann dass ich entscheiden konnte, hat mir so ein bisschen geholfen, mit der Situation wieder klarzukommen. Also, das klingt jetzt auch total krass, weil alle gesagt haben, Mensch, Tobi, toll, wie du es gemacht hast mit deinem Papa und Hut ab. Sag ich, nee, bitte nicht dafür, weil ich hatte in vielen Punkten einen ganz, ganz eigenen egoistischen Hintergedanken. Ich wollte mein Leben haben, ich wollte die Dinge tun, die ich will, und ich wollte, dass meiner Mutter gut geht. Und erst als mein Papa dann ins Heim kam, wir hatten noch 2 Jahre lang einen Pfleger daheim, und ich bin auch eben oft drüben gewesen und habe da geholfen, wir haben unten den Keller umgebaut, damit der Pfleger komplett da drin wohnen konnte, mein Papa noch alles ermöglicht, der ist dann auch immer noch zum Pferd gefahren, hat dann mit dem Pferd Dinge gemacht, wo ich nachher wieder korrigieren musste, weil das Pferd dann irgendwann mal durchgedreht ist. Aber entscheiden zu können, als er dann im Pflegeheim war, erst dann konnte ich mich meinem Vater wieder annähern, weil eben die Gefahr ein bisschen gebannt war. Und das finde ich so, ne, ich habe nicht das aus total ethischen und Nächstenliebegründen gemacht, sondern ich habe es gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss mich selber schützen und ich möchte meine Mama schützen. Und als er dann im Heim war, und das war echt auch ein langer Prozess, bis das irgendwie ging, weil er ist dann auch aus den ersten Monaten aus dem Heim immer ausgebüxt, zur Winterszeit, nur mit seinem Schlafanzug, das ist wirklich ganz, ganz arg traurig. Aber dann war ich ganz, ganz oft dort und habe immer ein bisschen wie so der Sohn, den er mich auch erkannt hatte, / Journalist, und bin dann immer ein bisschen in meinem Blog und habe gesagt, du Papa oder Herr Schiegel, der hatte so viel zu erzählen, und das ist ja bei den Demenzkranken so, sie wissen ja alles noch aus der Vergangenheit, und das hat mir den Zugang wieder zu ihm geschaffen. Dinge gefragt, die ich zwar schon 100.000 Mal gehört habe und als Kind die Augen verdreht habe, ja Papa, ich weiß, du und Bertie Vogt, ja, best friends for you. Und die Geschichten waren aber für mich jetzt so elementar, dass ich gesagt habe, da hole ich ihn wieder ab. Und da habe ich auch mich abgeholt. Ne? Ich habe diese Fragen gestellt und ich habe gemerkt, wie er aufblühte. Und plötzlich habe ich in dieser Zeit, mein Papa, glaube ich, war noch 2,5 Jahre dann in dem Heim, bevor er gestorben ist, haben wir eine richtig gute Zeit gehabt. Aber Demenz ist scheiße, wie jede Krankheit, wie jedes Alter, wenn dann Gebrechen, Krankheiten dazukommen. Aber für mich haben wir einen Frieden gemacht. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich auch mit meinem Vater sprechen konnte und gemerkt habe, wir sind wieder Vater und Sohn. Und das war sehr gut, davor waren wir es nicht. Und das, er hat dann auch immer gefragt nach mir. Das hat er früher nicht gemacht. Und jetzt war es für mich, ja, heute kann ich damit sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, alle Wege zu gehen. Ich glaube, in meinem Leben würde ich nichts anderes mehr machen, wie ich es jetzt auch schon gemacht habe.
Also wirklich eine berührende Geschichte und dann ja ein schönes Ende mit deinem Vater. Du hast mir ja im Vorgespräch, wir haben ja schon mal telefoniert, auch verraten, wegen auch Stammbaum entkommt man nicht und so, dass du eigentlich nie werden wolltest wie dein Papa, aber dich trotzdem irgendwie der Person immer näher annäherst. Vielleicht kannst du mal sagen, was du damit meinst.
Ich weiß es nicht, du hast ja auch einen Bruder. Wer eurem Elternteil mehr entspricht, bist du mehr der Mama oder mehr dem Papa? Was würdest du spontan sagen?
Also ich hätte schon, also eigentlich Papa gesagt, weil es allein äußerlich schon der Fall ist und auch von den Attitüden oder von den Verhaltensweisen und so erkenne ich mich da auch schon wieder.
Und dein Bruder? Eher die Mutter?
Ja, doch, vielleicht eher. Also ich erkenne auch, dass ich Dinge von Mutter habe, aber wenn man es jetzt, glaube ich, aufteilen würde, würde ich vielleicht, ich habe ja sogar 2 Geschwister und dann auch noch 2 Halbgeschwister. Deswegen, wenn wir jetzt alle durchspielen würden, würde es, glaube ich, ein bisschen dauern. Aber also allein wegen dem Optischen und von den Verhaltensweisen und so würde ich mich vielleicht ein bisschen mehr Papa zuordnen, wobei ich auch Sachen von Mutter habe. Bei meinen Geschwistern müsste ich jetzt, glaube ich, schon überlegen. Würde mir jetzt gar nicht so leicht fallen.
Wie gesagt, nach einem Stammbaum entkommt man nicht mehr. Und ich habe damals gesagt, so, ich werde nicht wie mein Vater. Und mein Bruder hat es auch immer sehr zelebriert. Wir können es leider gar nicht leugnen. Und ich habe damals auch immer gedacht, ich komme sehr nach meiner Mutter, auch von meiner Optik, ja, also da komme ich auch ein bisschen eher an meine Mutter ran als an meinen Vater. Mein Bruder sieht wiederum meinem Vater ein bisschen ähnlicher. Aber von der Art merke ich, okay, ich habe da richtig, richtig viel übernommen. Und das hätte ich nicht gedacht. Also jetzt mir vor 10 Jahren gesagt, dass ich so ein bisschen wie mein Vater bin. Dann sage ich mir heute, ich versuche zumindest die guten Attribute zu übernehmen und die schlechten von meinem Vater nicht zu übernehmen. Aber sind wir mal ehrlich, jeder macht seine eigenen Fehler und dann entsteht wieder was Neues. Und von daher bin ich jetzt wahrscheinlich mehr mein Vater, als mir lieb ist. Mein Vater war ein großer Showmensch. Und mir macht es auch Spaß, natürlich Dinge zu zeigen oder ein bisschen im Rampenlicht zu stehen oder auch, ja, Videos zu schneiden, Reels zu bearbeiten, um die Leute einfach zu unterhalten. Und das macht ihr ja auf eure Art und Weise ja auch. Also.
Ja, ohne deinen Vater jetzt gekannt zu haben, vielleicht auch so ein bisschen, das ist ja angesprochen, die Machermentalität oder so. Du bist ja auch auf vielen unterschiedlichen Plattformen unterwegs und machst unterschiedliche Dinge. Das ist vielleicht auch ein bisschen, ich jetzt als Psychologe von außen betrachtet, würde ich das vielleicht noch mit reinwerfen.
Also am Ende ist es einfach für mich toll, dass ich die Dinge machen kann und eine Kreativität ausleben kann, die irgendwie mir anscheinend der liebe Gott gegeben hat und anderem dann meine Eltern und die Kellogg's-Firma. Aber ich bin da wirklich sehr geerdet, weil ich dann einfach weiß, wie es ist, heute die Sachen zu verdienen und quer zu haben, die Dinge erleben zu dürfen, die andere nicht haben. Das ist auch immer schwierig, wenn man die Sachen eben auch dann öffentlich zeigt. Aber weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die negativen Kommentare, die bleiben erstmal und die vielen, vielen Tausende, die da mehr überwiegen, die, ja, die blendet man so ein bisschen aus. Aber mein Verhältnis wird einfach anders. Ne? Für mich ist es viel mehr das Glas voll als halb leer.
Ja, und das finde ich ist das Schöne, die Sicht verändert sich eben, ne? Und man nimmt es anders wahr und schätzt vor allem die schönen Dinge. Und wenn man das dann irgendwann kann, weil ich finde, das ist oft der schwierigste Punkt, auch wenn du das vielleicht möchtest und weißt, okay, das ist viel wichtiger, heißt das ja noch nicht, dass du das spürst. Also dieses Kopf-Geist-Ding, dass du das dann wirklich hinkriegst. Und wenn du das dann geschafft hast, dann ist, glaube ich, wirklich schon viel erreicht.
Ja, aber jetzt muss man die Gegenfrage stellen, wie ist es denn für dich? Ich meine, du bist ja von der Herkunft her, also warum bist du der Mensch, der du heute bist? Oder warum bist du heute so in diesem Glauben verwurzelt? Oder warum hast du mit der Kirche eigentlich, warum findest du da dein eigenes Ich, wenn man das so sagen kann?
Also auf jeden Fall eine schwierige Frage. Also das hat natürlich auch mit der Familie zu tun. Ich sag's jetzt, ich habe zum Beispiel auch ein Semester evangelische Theologie studiert, weil ich zum Beispiel auch überlegt habe, ob Pfarrer oder sowas für mich wäre, was mein Vater auch macht. Gut, dann musst du es natürlich auch Volltheologie studieren. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, okay, das ist es nicht. Also sich so intensiv mit der Bibel und der Geschichte und dem Glauben und so auseinanderzusetzen, ist es nicht. Aber natürlich, ähnlich wie du es gerade auch gesagt hast, habe ich auch meinen eigenen Glauben. Und der gibt irgendwie so ein bisschen Halt und Orientierung, gerade wenn es einem dann mal nicht so gut geht. Einfach, dass du das Gefühl hast. Und dann wäre es für mich zum Beispiel auch noch nicht mal gar nicht so wichtig, ob das ein Gott ist oder nicht. Aber dass du zu irgendwem sprechen kannst und Orientierung, Halt und auch Vertrauen findest. Das ist so der Glaube, den ich auch habe und der mir definitiv hilft.
Das ist interessant.
Und der wird sicherlich ganz stark auch davon geprägt sein, dass ich halt in so einer Familie groß geworden bin. Ne?
Mhm. Das heißt auch, dass ihr so groß geworden seid mit, ihr dürft euren eigenen Glauben bauen oder basteln.
Voll, ja. Also wir haben zum Beispiel auch nicht, wäre das unser Wunsch gewesen, dann hätten wir das gemacht, aber wir haben zum Beispiel kein Tischgebet gesprochen. Mhm. Also das wäre, wenn das unser Wunsch gewesen wäre als Kinder, dann hätten wir das sicherlich gemacht, aber das war kein Wunsch, also wurde es auch nicht gemacht. Da sind wir super, super frei aufgewachsen.
Ja, das finde ich schön, weil das ist etwas, wo ich für mich damals dachte, also meine Eltern waren eben nicht streng gläubig, aber man hatte für mich andere Rituale gehabt, die für mich nicht gepasst haben. Also wir sind sonntags in die Kirche gegangen, man ist natürlich an den großen Feiertagen in die Kirche gegangen und es war für mich irgendwie nicht das, was wo ich mich wohlgefühlt habe. Es war so, man musste es. Und deswegen finde ich es so schön, weil ich mir auch meinen eigenen Glauben bastel. Und mit meinem Pferd, mit meinem Training, wie ich mit den Dingen umgehe, baue ich es ja auch zu meinen. Ne? Ich habe ja nicht eben die Bibel und ich habe nicht ein anderes Trainingsbuch mit Pferd und sage so, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und jetzt heute muss ich Psalm das und dies und jenes machen, sondern ich hole mir alles so ein bisschen raus, für was ich es brauche. Und jeden Abend gehe ich echt ins Bett und sage mir, hey, Kollege da oben, wer immer da über uns wacht, danke, dass ich das heute erleben durfte. Und ich sage dann auch nicht mal, ja, wenn es beschissene Tage gibt, sage ich das, warum? Ja? Das sind so Dinge, die da kriegst du keine Antwort. Aber es hilft mir zumindest auch, mit einem gewissen Glauben in meinem Leben damit umzugehen. Ich habe auch meinen eigenen Glauben. Also von daher hast du deinen Hugo-Glauben, ich habe meinen Tobi-Glauben.
Und das ist eben auch so hilfreich, glaube ich, weil man sich dann eben mit den Gedanken auseinandersetzt. Ne? Also es gibt ja viele Fragen, auf die wirst du, oder fast auf alle Fragen, wenn du dann in deinem Kopf dich damit beschäftigst, da kriegst du ja keine Antwort drauf. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung damit und das irgendwie auch mit jemandem zu besprechen, der vielleicht auch gar nicht da ist, ist was dann auf jeden Fall hilft. Also mir zumindest.
Hast du auch deinen Freundeskreis? Sind die alle so drauf wie du? Das ist eine richtig scheiß Frage, oder? Das ist nicht blöd?
Ja.
Sind die so drauf wie du?
Also ich würde es aber mit Nein, glaube ich, beantworten. Also es ist bei uns jetzt auch noch nicht wirklich Thema gewesen. Vielleicht kommt das dann auch nochmal in 3-4 Jahren oder so, dass man sich dann vielleicht mehr darüber unterhält. Aber ich hätte gesagt, die sind nicht so drauf wie ich.
Was heißt denn, wie drauf bist denn du? Ich meine, das ist ja auch eine Sache. Ich meine, wie du es gerade gesagt hast, du hast einen Glauben, ist aber nicht so, dass du sagst, du musst sonntags immer in die Kirche. Oder gibt es für dich Rituale, die du als Christ machst?
Also ich bin zumindest an Ostern und Weihnachten und so bin ich immer in der Kirche mindestens einmal. Die anderen Tage klappt es dann ja teilweise auch schon irgendwie schlecht, weil du dann auch noch Fußball oder so hast. Das wäre ja sogar zeitgleich. Obwohl jetzt, wenn du um 15 Uhr spielst, wird es, glaube ich, um 11 Uhr schaffen. Aber ich gehe, also in Gottesdienste oder so gehe ich eigentlich fast gar nicht mehr. Früher war ich natürlich dann auch öfter mit meinen Eltern oder ja, theoretisch guckst du dann auch deinem Vater einfach bei der Arbeit zu, ne? Ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht. Aber ansonsten, ich glaube, so feste Rituale habe ich nicht. Das wäre, ich glaube, es gibt viele Leute, die ja vielleicht erst nur anfangen zum Beispiel zu beten, wenn sie, wenn es gerade nicht so gut läuft, das mache ich nicht. Also das, was du auch angesprochen hast mit Dankbarkeit und Demut und so, das habe ich auch. Das ist dann eher was Regelmäßiges, was jetzt nicht irgendwie an gewisse Faktoren in der Außenwelt gekoppelt ist, aber ansonsten habe ich keine Rituale, die mir gerade bewusst sind, die sehr christlich oder kirchlich orientiert sind.
Gibt es Auseinandersetzungen auch mit deinen Eltern und gerade mit deinem Papa, wenn er da vielleicht eine Weltanschauung hat, wo du sagst, nö, da komme ich gar nicht mit klar, oder?
Nee, auch nicht. Also manchmal frage ich ihn dann so Sachen, wie er die sieht, so, ne? Also keine Ahnung, ich habe ihn letztens nach dem, was er denn glaubt, was nach dem Tod oder so passieren würde. Weil das ist ja eigentlich schon interessant, weil das ist ja ein sehr großes Thema. Aber wirklich fragen, mal wirklich, was jemand dann glaubt, machst du ja gar nicht. So, und deshalb, solche Fragen stelle ich ihm manchmal. Aber wir wären dann, glaube ich, auch, ich habe noch nicht erlebt, dass wir wirklich weit auseinander wären. Oder dass der eine dann sagen würde, das sehe ich so anders und dann auch keinen, die andere Meinung nicht wirklich akzeptieren würde. Also das, so eine Situation wird, glaube ich, nicht entstehen oder ist bis jetzt noch nicht entstanden.
Mit deinem Bruder, also mit dem Philus Siebold, ist dein Bruder, der macht ja das hier auch mit dem Podcast.
Genau, deswegen passt das mit Family Fatal wenigstens auch schon mal so, weil ich mit Philo das Intro immer aufnehme.
Okay. Und der ist, was macht er?
Der macht gerade, also der hat eine Ausbildung gemacht. Zum Einzelkaufmann mit E-Commerce, also mit hier Online-Handel-Schwerpunkt und macht gerade ein Praktikum.
Okay, und das funktioniert auch. Ich meine, ich arbeite ja auch mit meinem Bruder. Mein Bruder ist 6 Jahre älter als ich. Wie weit seid ihr auseinander?
Wir sind so 3, 3,5 Jahre auseinander.
Und das funktioniert aber auch so, dass ihr euch da zumindest gewissen beruflichen was teilt.
Ja, ja, das klappt alles super. Also für einen Podcast, da müssen wir ja auch gar nicht so viel zusammen machen. Das ist ja dann nur die Introaufnahme. Aber auch da, also auch mit meinem großen Bruder, mit meinen Halbgeschwistern, da sind eigentlich nicht viele Reibungspunkte. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit und so denke, das verlief eigentlich alles immer echt gut. Da kann ich gar nicht so viel Negatives berichten, was ja schön ist.
Und du hast aber nicht diesen Polo-Moment gehabt, wie ich, oder? Dass du was geschenkt bekommen hast und dann so völlig deinen Eltern so, oh nee, oder? Gab es das auch schon, dass du völlig enttäuscht warst?
Also in der Dimension nicht. Da sind bestimmt, also wenn es jetzt um Geschenke oder so geht, also natürlich bist du auch manchmal enttäuscht von deinen Eltern. Aber auch da kann ich, glaube ich, nichts großartig nennen, was mich... Manchmal hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung beim Sport oder so gewünscht, beim Fußball oder so, dass da vielleicht auch mal weiter für mich gefahren wird oder so. Also wenn du jetzt angenommen, du würdest zu einem besseren Verein oder so wechseln, dass die Eltern dann ein bisschen mehr Zeit in die Hand nehmen und dich zum Training bringen und zurückfahren und so. Weil das war immer klar, da haben meine Eltern jetzt nicht so ein großes Interesse dran. Aber ansonsten wären es auch eher Kleinigkeiten gewesen, wo ich dann vielleicht mal enttäuscht war.
Jetzt kann man auf dem Weg ja mal gleich mal so einen Aufruf starten, ne? Von wegen Busunternehmen sollte ich mal ein bisschen hier noch sponsoren, durch die Gegend fahren.
Nee, jetzt auf keinen. Also im Endeffekt hatten meine Eltern auch recht, also jetzt will ich das auch gar nicht mehr. Also die haben es richtig gesehen. Da hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf, noch viel mehr zu spielen. Das passt schon so.
Ja, stark.
Ja, Tobi, auch wenn das immer nicht so einfach ist, manchmal gibt es auch charmantere Übergänge, aber würde ich sagen, dass wir hier einfach vielleicht einen kleinen Schlussstrich ziehen und die Podcast-Folge beenden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke fürs Zuhören.
Hab wieder viel gelernt. Es war wirklich ein schönes Gespräch. Und wenn du möchtest, hättest du jetzt nochmal die Möglichkeit, weil ich finde, du hast viele schöne Sätze gesagt, woraus man auch so ein Video machen könnte und dann so melancholische Musik hinterlegt. Deswegen, wenn dir was einfällt, darfst du jetzt noch einen schönen Abschlusssatz sagen. Ja. Ansonsten ist die Folge hier beendet.
Ich glaube, für mich oder den Zuhörern sollte es wichtig sein, immer ein Stück weit mit Bedacht an Dinge ranzugehen. Und wenn ihr mit Leuten sprecht, sei es im Internet, sei es per Mail oder auch dann wieder direkt, geht immer mit den Leuten so um, wie ihr es auch wollt, dass man mit euch umgeht. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig und nicht einfach immer die Meinung ungefiltert raushauen, sondern den Leuten mit Respekt zu begegnen, so wie ich es mit den Tieren versuche. So sollte es zwischen den Menschen auch sein. Also ich bedanke mich für die Podcast-Aufnahme. Ich fand es ganz toll, tolle Arbeit, die ihr macht. Respekt und ja, deswegen, seinem Stammbaum kann man nicht entkommen, das ist richtig. Von daher ist ja auch gut so, ne? Dann wissen wir auch, woher wir kommen. Also ich danke euch auch.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke dir. Ciao.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.